Liebe Geschwister, verehrte Freunde, möchte den Text lesen, der uns heute Morgen aufgetragen ist, aus 1. Timotheus 6, nach der revidierten Elberfelder, wobei die revidierte von mir stammt. 1. Timotheus 6, ich lese aber des Zusammenhangs wegen von Vers 9 an. Die aber die Absicht haben, reich zu werden, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel jeder Form des Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes oder Leidenssanftmut. Kämpfe den guten, den schönen, den idealen Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Du hast ja bekannt ein schönes Bekenntnis angesichts vieler Zeugen. Ich gebiete dir vor dem Gott, der das All ins Leben zeugt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das schöne Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis hin zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal bis hierhin. Der Text beginnt mit einem Aber. Du aber, o Mensch Gottes. Der Mensch Gottes, der Mann Gottes, der Diener Gottes wird herausgerufen in eine Sonderstellung, in einen alternativen Lebensstil, so würden wir das heute nennen. Wer die Absicht hat, in seinem Leben reich zu werden, Geld, Vermögen, Kraft und Gesundheit anzuhäufen, der soll ja die Finger davon lassen, ein Knecht und Diener des Herrn Jesus, ein Knecht des lebendigen Gottes sein zu wollen. Diesen Dingen muss er sich entziehen. Er muss in diese Sonderstellung hineingehen, die Paulus mit einem Aber kennzeichnet, einige Male in diesen beiden Timotheusbriefen. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Dabei ist Mensch Gottes nicht einfach solch eine dahin geworfene Floskel, so wie wir sagen, Mensch Meier, sondern das hat eine tiefe biblische Bedeutung und ein Schwergewicht. Der Mensch Gottes, der Mann Gottes, ist der Adam Gottes. Und zwar so, wie er nach dem ursprünglichen Planungsziel Gottes hätte sein sollen. Der Königspriester des lebendigen Gottes auf diesem Planeten Erde. Gottes Stellvertreter auf Erden. Nicht der Papst, sondern der Adam in der Fülle des Geistes. König, Priester und Prophet. Und so sind auch wir durch das Blut Jesu für unseren Gott und Vater zu Königen und Priestern gemacht worden und stehen wieder in diesem Adel des Menschen, in dieser ursprünglichen Würde des nicht gefallenen Adam, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wenn auch unser Leib noch nicht hineingezogen ist in diese Neuheit und Herrlichkeit der vollendeten Menschheit. Jesus Christus ist ja selbst der letzte Adam, der himmlische, und wir gehören ihm als seine Glieder an, als die himmlischen, so sagt es Paulus in 1. Korinther 15. Das ist wirklich ein hoher Adel, in den wir hineingerufen worden sind. Möchte hierzu lesen, Prediger 12, Vers 11 und folgende. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten, nämlich dem Hirten Israels. Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ist Ermüdung des Leibes. Mit einer Ausnahme, dein Wort, o Herr, belebt mich. Wenn wir das Wort Gottes studieren, dann ist das für uns nicht Ermüdung des Leibes, sondern Erfrischung, Regeneration der Seele und des Geistes, Erneuerung und bringt uns ein Wiederaufleben des Geistes. Und dann heißt es, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch, oder nach dem Hebräischen, das ist der Vollmensch. Der Mensch in seiner ursprünglichen Würde, so wie er nach Geist, Seele und Leib von Gott geplant und geschaffen ist. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Dieses Wort könnte von dem Apostel Paulus stammen. Ja, der Mensch Gottes, er soll vollkommen und vollendet sein, so wie es uns Jakobus, in gleicher Weise aber auch Paulus sagen, vollkommen durch das, was er durch die Zeugung aus dem Geist geworden ist, in Christo Jesu, so wie ein Säugling, der auf die Welt kommt, vollkommen ist. Aber wir sollen auch heranreifen in einem Wachstum des Glaubens. Wir sollen Erwachsene werden, wir sollen zum Ziele kommen und sollen vollendet werden. Das ist das zweite Wort aus Jakobus 1. Wenn ich diesen Text lese, so kann ich mir nicht helfen, treten vor mein Auge militaristische Bilder. Ich gehöre ja zu einem Jahrgang, der immer das Glück hatte, manche sagen das Pech, dass er nie zum Militär musste. In der nationalsozialistischen Zeit war ich noch zu jung für einen Flakhelfer und nach dem Zweiten Weltkrieg war ich dann wiederum schon zu alt. Aber ich habe mich doch erfreut, als ich einmal Bilder sah von der Vereidigung israelischer Truppen auf Masada, auf jenem Felsen, wo die letzten Helden Israels im Kampfe gegen die Römer sich verteidigt haben und wo sie dann in der Hoffnung darauf, dass der bald kommende Messias sie wieder auferwecken werde, freiwillig in den Tod gingen. Welche Paradoxie! Da haben sie sich gegenseitig das Leben genommen und nur wenige Frauen, die sich unter den Leichenbergen verbargen, sind davon gekommen. Selbst die Römer, die dann diesen Felsen eroberten, haben sich vor diesem Geschehen voller Respekt verneigt. Masada, der große Felsen in der judäischen Wüste, und dort wurden lange Zeit die Soldaten Israels vereidigt. Masada soll nicht wieder fallen. Heute geschieht das auch gelegentlich an der Klagemauer. Es ist hier wie eine Vereidigung des Menschen Gottes, des Soldaten Jesu Christi, der hereingenommen wird in diese große Bindung an Jesus, an jene freiwillige Bindung, an jenes Festnageln des neuen Lebens, an jenes Festmachen der Berufung, von dem der Apostel Petrus so ausdrücklich in seinem ersten Briefe schreibt. Und nun noch einmal den Text. Du aber, o Mensch Gottes, herausgerufen aus den Gesetzen des Kosmos, aus den Gesetzmäßigkeiten des gegenwärtigen Äons, in die Sonderstellung, die wir in Christo Jesu haben, hineingenommen. Du aber, Adam Gottes, Mensch Gottes, in der vollen Würde und in dem vollen Adel, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Leidenssanftmut oder Sanftmut des Geistes. Kämpfe den schönen, den guten, den idealen Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Zunächst einmal bis hierhin. Das erste Wort heißt fliehe. Ist das nicht Feigheit vor dem Feind? Früher, im Zweiten Weltkrieg, wurden ja Soldaten, die in dieser Weise geflohen sind, jedenfalls sowjetische Soldaten, aber auch manchmal deutsche Soldaten, glattweg erschossen von den Kommissaren, die hinter der Front standen. Müssen wir nicht die Frage stellen, wenn wir vor dem Feind fliehen, dass wir dann einen Feind immer mitnehmen, den Feind, der in uns ist, die in uns wohnende Sünde. Schon mancher ist bis in die Südsee gefahren, weil er meinte, er könnte sich dann erholen von der Verderbnis seines Wesens, von der Zerrüttung seines Charakters und seiner Moral. Aber er hat mit Erstaunen festgestellt, ob er nun nach Süddeutschland fuhr oder in die Schweizer Berge oder auf ein Südseeatoll, dass er sich selbst mitgenommen hat. Und dass es genau nicht anders war. Der Feind, den wir in uns tragen. Was wäre denn die Alternative zu einer solchen Flucht? Die Alternative wäre vielleicht ein Balanceakt am Rande des Verderbens, sodass man etwa versuchen könnte, wie weit wir gehen können im Genuss dieser Welt und in der Auseinandersetzung mit dem Feind und seinen Kräften und dabei doch noch Christen bleiben können, ohne im Abgrund abzustürzen. Eine ganz verhängnisvolle Sache. Und diesen Weg gehen viele Gotteskinder. Eine andere Alternative wäre die Alternative jener Sekte der Nikolaiten, die in der Offenbarung genannt sind, offensichtlich gegründet von dem ehemaligen Armenpfleger Nikolaus aus der Apostelgeschichte. Und diese gnostische Sekte hatte das Bemühen, sich mit dem Satan zu beschäftigen, Erfahrungen mit dem Satan zu machen, okkulte Erfahrungen, ja sogar die Tiefen des Satans zu erkennen. Und dann sagten sie, damit wir dann erst in der Lage sind, das Übermaß der überschwänglichen Gnade Jesu völlig zu erfassen und auszuloten. Welch ein Irrweg! Wir sind nicht in der Lage, von uns aus in einem Offensivkampf mit den Mächten der Finsternis zu stehen. Und wenn wir vorhin gehört haben von dem Soldaten Jesu Christi in der Vollwaffenrüstung Gottes, dann ist nicht gemeint, dass wir Kämpfe führen in offensiver Art mit den Mächten der Bosheit und der Finsternis, indem wir hineinoperieren in die jenseitige, okkulte Welt und Dinge herausfordern, sondern dies ist ein reiner Verteidigungskampf. Und zur größten Ehre dieses Verteidigungskampfes eines Menschen in der Vollwaffenrüstung Gottes gehört es, dass er rechtzeitig die Flucht ergreift, weil er seine eigenen Kräfte nicht überschätzt, weil er weiß um das innewohnende Verderben, weil er weiß um die Versuchbarkeit seines Fleisches, weil er oftmals schmerzlich erfahren hat, wie er gefallen ist, jedes Mal dann am tiefsten gefallen ist, wenn er am stärksten vertraut hat auf seine eigenen Kräfte und auf seine eigene Größe. Flucht, fliehen. Dazu gehört Sanftmut des Geistes. Dazu gehört Leidenssanftmut. Eine Sanftmut, die man nicht in die Wiege gelegt bekommt. Ein Bruder hat einmal gesagt, als wir über die Früchte des Geistes sprachen, wozu auch die Sanftmut gehört, ja, das habe ich. Das hatte er auch, und zwar von Natur aus. Er war nämlich ein ausgesprochener Pantoffelheld. Er hat alles getan, was seine Frau ihm gesagt hat. Und sie hat ihm sogar die Direktiven für die Brüderberatung mitgegeben. Ich möchte das nicht lächerlich machen. Ich möchte nur eines sagen. Frucht des Geistes und Siege im Kampf gegen die Finsternis erwachsen bei uns gerade dort, wo wir die schärfsten und erbitterndsten Kämpfe führen müssen. Wo wir ganz und gar nicht von unserer Natur aus siegreich veranlagt sind und Dinge mitbringen, die uns das in die Wiege gleichsam hineinlegen. Sanftmut des Geistes wird errungen im Leiden. Und deshalb ist diese Sanftmut des Geistes eine Leidenssanftmut. Und in dieser Sanftmut, in dieser Demut wagen wir es nicht mehr, auf eigene Kraft gegen den Feind Gottes vorzugehen. Sind wir total abhängig von Jesus und von den Zuflüssen seines Geistes. Gehen wir nicht mehr her und wollen uns aus den Metalltrümmern dieser Welt selbst eine Waffenrüstung herstellen, sondern sind dankbar dafür, dass uns die Vollwaffenrüstung des Geistes in Christo Jesu perfekt geschenkt wird, so dass wir sie nur noch anzuziehen brauchen. Denn die Vollwaffenrüstung anziehen heißt nichts anderes als den Herrn Jesus Christus anziehen. Und alles, was er uns schenkt, aus lauter Gnade, in dieser totalen Abhängigkeit, die wir immer mehr gewinnen, je mehr wir im Leiden stehen. In dieser Abhängigkeit haben wir Siege. Deshalb steht hier diese Leidenssanftmut, diese Sanftmut des Geistes. Aber es ist nicht nur von der scheinbar negativen Flucht die Rede. Abwendung und Zuwendung ist wohl ausgewogen in diesem unserem Text. Flucht und Zuflucht und die Zuflucht, die Umkehr zu dem lebendigen Gott, ist immer auch eine Heimkehr an das Herz des Vaters. Und deshalb ist Buße eine frohmachende, freudige, fröhliche Sache, so sehr sie uns auch beugt. Und deshalb steht hier nicht nur fliehe, sondern strebe oder jage nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Ausharren und der Leidenssanftmut des Geistes. Das sind positive Dinge, die wir in unser Leben hineinnehmen dürfen und sollen, die uns geschenkt sind in Christo Jesu von dem Vater, der uns selbst lieb hat. Und dann heißt es sogar, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Das scheint ja ein Widerspruch zu sein zu dem Wort des Herrn Jesus. Wer an mich glaubt, der hat bereits das ewige Leben. Und das dürfen wir betonen. Jeder, der sich Jesus zuwendet, jeder, der die Wiedergeburt erfährt von oben aus Gottes heiligem Geist, hat in diesem Moment neues Leben, Leben aus Gott, das Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung, ewiges Leben, das Leben Christi. Und dennoch heißt es, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Das, was wir haben, sollen wir ausgestalten, formen, ausfüllen, sollen wir uns aneignen, sollen wir zur Fülle führen. Ich möchte einmal zu diesen Zusammenhängen ein Wort des Herrn Jesus lesen, aus Matthäus 12, Vers 43 bis 45. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er wüste Örter, Ruhe suchend, und er findet sie nicht, weil er nämlich dann keine Behausung mehr hat. Diese Fürstentümer und Gewaltigen, die zu Dämonen geworden sind, haben ja ihr Eukaterion, ihre Behausung, ihre Geistleiblichkeit in der Urzeit verlassen. Und deshalb suchen sie Ersatzleiber in Menschenleibern. Oder einmal hören wir sogar, dass der Herr Jesus Dämonen in die Schweine hat fahren lassen. Dann spricht er, nämlich der Geist, der Dämon: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Das ist etwas Wunderbares, wenn ein Mensch die Befreiung von all dem Schmutz dieser Weltzeit, von all dem Dämonismus erfahren hat, durch das Wort des lebendigen Gottes. Und wenn das Haus seines Lebens endlich befreit ist von jener verhängnisvollen Verknechtung aus der Welt der Finsternis heraus, wenn sein Wille befreit worden ist zum Ja-Sagen Gott gegenüber, zu der wunderbaren Freiheit und Herrlichkeit der Söhne Gottes, zu jener Sprachfähigkeit gegenüber dem lebendigen Gott. Und wenn das Haus seines Lebens dann nicht nur leer ist, sondern ausgefegt, ja sogar geschmückt, weiß nicht, mit Tannenzweigen oder mit Lampions oder was weiß ich, oder vielleicht mit einem Spruch herzlich willkommen dem Herrn Jesus gegenüber. Dann geht er hin, der Dämon, und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst. Es gibt also da Abstufungen. Und sie gehen hinein in das Haus, in das Leibeshaus dieses Menschen und wohnen da selbst. Und das letzte jenes Menschen wird ärger sein als das erste. Das ist Modell für den Herrn Jesus und deshalb sagt er, also wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Der Generation, in der er lebte. Ich habe mich oft gefragt, gibt es denn so etwas? Dass wenn ein Mensch die Befreiung vom Dämonismus, vielleicht sogar von einer echten Besessenheit erfahren hat, dass dann der Dämon 7-fach verstärkt, hochpotenziert, wieder in das Haus zurückkehrt, das er verlassen hat. Kann das der Herr Jesus zulassen? Woran liegt es eigentlich, dass dieser Bündnismacht der Dämonie gestattet wird, zurückzukehren? Ich möchte eine kurze Antwort geben. Der Befreite hat zwar alle Segnungen des heiligen Gesetzes Gottes erfahren. Das Haus seines Lebens ist wirklich gereinigt, ausgefegt. Es ist leer und es ist sogar geschmückt, aber es ist leer und es ist leer geblieben. Eine Erfüllung mit den Kräften des Wortes, mit der Fülle des Geistes ist nicht erfolgt. Und das ist jener verhängnisvolle Zwischenzustand und Mich-Zustand, in dem viele Kinder Gottes, viele, die sich Christen nennen, leben. Und genau das ist in unserem Text angesprochen, dass wir uns nicht begnügen mit der Befreiung, dass wir uns nicht begnügen mit der Wohltat eines Lebens, das von Geboten und Gesetzen, auch Gesetzen christlicher Art geordnet ist und das geschmückt ist durch eine gute Moral und vielleicht durch eine wirkliche oder eingebildete weiße Weste, sondern dass wir das befreite Haus unseres Lebens füllen und erfüllen lassen mit den Kräften und Segnungen der Gnade, mit der Fülle des Wortes und der Fülle des Geistes. Nun darf ich diesen Text noch einmal lesen, der einmal das Negative, die Flucht betont und zum anderen das Positive, die Hinwendung, das Streben, das Nachjagen, die Ausgestaltung in der Heiligung und das Ergreifen und Vollenden des ewigen Lebens. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Leidenssanftmut oder Sanftmut des Geistes, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist. Wir singen ja gerne das Lied, als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron. Lasst uns eilen, das Verweilen bringt nur bösen Lohn. Und dann steht mitten in diesem Text jener Satz, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Man kann auch übersetzen, kämpfe den schönen Kampf des Glaubens. Kämpfe den idealen Kampf des Glaubens. Meine Mutter, die es sehr schwer hatte in ihrem Leben, hat sehr oft gesagt, und das hat uns als Kinder oft bedrückt, das Leben ist ein Kampf. Das ist hier nicht gemeint. Wenn hier von dem Kampf des Glaubens die Rede ist, dann ist das der Kampf der Kinder Gottes. Der Kampf derer, die in Christo Jesu zum ewigen Leben berufen sind. Der Kampf der Männer Gottes und der Menschen Gottes. Dann kann es nicht mehr heißen, das Leben ist ein Kampf, sondern das Leben ist für mich Christus, so wie es Paulus sagt, mit allem, was es bringt. Der ideale, köstliche, gute, schöne, positive Kampf des Glaubens ist auch nicht in erster Linie ein Kampf der Zweifelnden und Verzweifelnden um den letzten Rest des Glaubens. Das gehört ganz gewiss auch dazu. Sondern das ist der Kampf derer, die im Glauben stehen und die im Glauben und im Vertrauen diesen schönen, guten, idealen Kampf kämpfen. Nur deshalb ist er für sie schön. Bei allen Narben, bei allen Wunden, die sie in diesem Kampfe empfangen. Und manche von uns tragen Wunden mit sich herum, die noch nicht einmal vernarbt sind. Aber der Herr, der diese Wunden geschlagen hat, sorgt auch dafür, dass sie wieder heilen. Er, der zerrissen hat, er wird verbinden. Man macht heute gerne das, was ich einmal in einem Artikel unserer Gemeindezeitschrift gelesen habe, mit der Überschrift Evangelium zum Schleuderpreis. Indem man das Kreuz, und das Kreuz ist ja eine Quelle der Anfechtung, und ist das Anstößigste, was es an der Christusbotschaft überhaupt nur gibt, zu einer Quelle schöner christlicher Vergnügungen macht. Indem man alles hinwegstreicht, was an diesem Kreuz anstößig ist und es bis zur Unkenntlichkeit verdirbt, indem man den Menschen in Evangelisationen die Tatsache verschweigt, dass, wenn sie sich zu dem Herrn Jesus bekehren, für sie der Kampf des Glaubens beginnt. Denn der Kampf des Glaubens entbrennt sonderlich für die, die im Glauben stehen. Es ist der Kampf zwischen Geist und Fleisch, den diejenigen nicht haben, die im Unglauben stehen. Insofern gibt es für sie wirklich eine zeitliche Ergötzung der Sünde, die wir nicht haben. Und viele Gotteskinder leiden in ihrer Seele, haben Verspannungen, manchmal Neurosen, manchmal Depressionen. Sie können sich nicht in der Weise abreagieren, wie es die anderen tun. Es sei denn an dem Herrn, in der Glückseligkeit, in der Gottseligkeit, die uns hier auch angeboten wird. Evangelium zum Schleuderpreis. Da sagt man, komme zu dem Herrn Jesus und er macht dein Leben froh und befreit dich von allen Problemen. Was ist das doch für eine große Lüge? Eine Lüge Satans, die ausgestreut wird an der Wiege der Glaubenden. Und dann auf einmal gehen die Kämpfe los, die Versuchungen, die Anfechtungen, die Leiden, die Nöte um Christi willen. Und die Leute fühlen sich von dem Herrn Evangelisten oder Herrn Prediger betrogen, sondern von dem Herrn Jesus Christus, der ihnen in einer solchen Weise falsch verkündigt worden ist. Sie werden desillusioniert und ihrer falschen Hoffnung beraubt. Und wie viel Seelsorge muss an diesem Punkt geschehen, damit irregeleitete Gotteskinder wieder zurechtgebracht werden und hineingestellt werden in diesen schönen, guten, idealen Kampf des Glaubens und diesen Kampf um Jesu Willen bejahen. Es ist ein männlicher Geist, den wir haben sollten. Und in diesem Sinne dürfen die lieben Schwestern männlich, nüchtern und stark sein. Auch ihr habt diesen idealen Kampf des Glaubens des Soldaten Jesu Christi in der Vollwaffenrüstung. Der Herr Jesus jedenfalls hat Leuten, die ihm nachfolgen wollten, gesagt, überlegt euch das sehr gut. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester unter dem Himmel. Des Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und da werden wir gerufen, als Männer Gottes, als Menschen Gottes, als Soldaten Jesu Christi in jener wunderbaren Vereidigung und Beschwörung durch den Apostel Paulus, übrigens durch den alten Paulus, der milde und reif und würdig und ernst geworden ist und der nun noch einmal das Wesentliche seiner Botschaft in wenigen klaren Sätzen zusammenfasst, gleichsam am Ende seines Lebens die ganze Substanz dessen, was er erlebt und ersonnen hat. Wir werden gerufen in jene soldatischen Tugenden, wie sie uns in Epheser 6 genannt sind, in jene Arete, wie sie der Grieche nennt, in jene Besonnenheit und Selbstdisziplin, die wir haben müssen im Kampfe des Glaubens. Und der Apostel Petrus sagt einmal, da könnt ihr es euch nicht leisten, in langen Gewändern, die euch über die Füße hängen, in der Gegend herumzustolpern im Kampf mit dem Feind. Da müsst ihr die Gewänder hochraffen und das Koppel eng schnüren, damit ihr laufen könnt und damit ihr nicht zu Fall kommt. Und er sagt, umgürtet die Lenden eures Gemütes. Es ist vor allem unsere Seele, unser Gemüt. Es sind unsere seelischen Kräfte, unsere Gemütskräfte. Es ist unsere Psyche, die wir disziplinieren müssen, die wir umgürten müssen in diesem Kampf, damit wir nicht zu Fall kommen. Ich möchte es einmal so sagen, die Christusgemeinde ist als sein Leib einbezogen in den kosmischen, äonenlangen Kampf zwischen dem Christus und dem Satan. Dieser Kampf ist nicht eigentlich ein Kampf zwischen dem lebendigen Gott und dem Satan. Das auch. Aber der Kampf wird gefochten und ausgefochten durch seinen Stellvertreter Jesus Christus, den eingeborenen und erstgeborenen Sohn des Vaters. Denn die Dämonen glauben und wissen, dass ein Gott sei und fürchten sich. Aber ihr ganzer Hass, ihre ganze Feindschaft, ihre ganze Wut und Energie richtet sich gegen den Christus Gottes und damit gegen alle, die als Glieder zu seinem Leibe gehören. Wundern wir uns noch, dass wir in solchen Leiden stehen, in solchen Anfechtungen, in solchen Versuchungen bis aufs Blut, die manche Gotteskinder bis an die Schwelle des Unglaubens treiben. Wir gehören zu Christus, das hat Folgen. Aber das ist eine schöne Sache. Es ist ein Ausweis dafür, dass wir Glieder seines Leibes sind. So wie die Züchtigung der Söhne durch den Vater ein Ausweis dafür ist, dass sie wirkliche Söhne sind und keine Mischlinge oder Bastarde. Gott handelt an uns als mit Söhnen. Das ist das wunderbare Wort in Hebräer 12. Und so ist es auch mit dem Kampf des Glaubens. Und weil dies so ist, weil wir einbezogen sind in den Kampf des Christus gegen den Satan, in den Kampf Jahwes gegen Amalek, deshalb ist dieser Kampf für uns ein schöner Kampf, ein idealer Kampf, etwas Positives, etwas Gutes und Köstliches. Und wir können ihn bejahen. Das ist ja jenes Wort aus der Schlacht Josuas gegen die Amalekiter, wo am Ende steht, als ein Wort Jehovas, Krieg habe ich gegen den Amalek von Generation zu Generation. Oder wie Rabbi Hirsch übersetzt hat, Krieg habe ich, Jehova, gegen den Amalek bis in eschatologische Zeiten hinein. Es ist der Krieg des Christus, des Jehova gegen den Satan. Aber wir sind nicht nur hineingenommen in den Kampf des Christus als die Christusgemeinde, sondern wir sind, Gott sei Dank dafür, mit hineingenommen in seinen Sieg. In einen Sieg, den niemand ihm jemals wieder aus den Händen rauben wird. Was ist das Ziel dieses Kampfes? Das kann uns ein Mann sagen, der am Ende dieses Kampfes steht. Wir müssten ja meinen, der Ausgang dieses Kampfes sei noch ungewiss, wenn wir unsere Schwachheit anschauen, unsere Versuchlichkeit, die Armseligkeit und Jämmerlichkeit unseres Fleisches, unsere innewohnende Sünde, die Fehlkonstruktion unseres Charakters oder unserer Psyche, unserer Seele. Nein, der Ausgang dieses Kampfes und damit der Sieg sind gewiss. 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. Ich möchte Vers 6 noch mitlesen. Dort sagt Paulus, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den idealen Kampf gekämpft. Ich habe den Wettlauf zum Ziele geführt. Ich habe das Vertrauen bewahrt oder festgehalten. Von nun an liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Ihn wird der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung, die seine Epiphanie, die sein Offenbarwerden lieb haben. Da werden wir mit hineingenommen in den Sieg Jesu Christi, den er in seinem großen Prototypen, in dem Apostel Paulus bereits vollendet hat. Da wird auch für uns die Krone der Gerechtigkeit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit als Ziel des Glaubens uns leuchtend vor die Augen gestellt. Da werden wir angereizt durch das Ziel der Hoffnung, ebenfalls den idealen Kampf des Glaubens zu kämpfen, den Lauf zu vollenden, den Glauben festzuhalten. Es kommt auf die Liebe an. Wer bekommt den Siegeskranz der Gerechtigkeit? Die, die die Erscheinung Jesu lieb haben. Was ist eigentlich das Fundament für den Glaubenskampf, der von Paulus angesprochen wird? Ich möchte weiterlesen in unserem Text, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den schönen Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist. Du hast ja bekannt das schöne Bekenntnis vor vielen Zeugen, vor vielen Augen und Ohrenzeugen. Ich gebiete dir vor dem Gott, der das All ins Leben führt oder ins Leben zeugt, und vor dem Messias Jesus, der vor Pontius Pilatus das schöne Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Was für ein Gebot! Es ist das Gebot der Liebe. Es ist der Generalkurs der Liebe, auf den wir im Kampf des Glaubens gerufen worden sind. Und die Grundlage für die apostolische Ermahnung ist die eigene Christuserfahrung, die Paulus mitbringt, ist die Erfahrung, die er im Kampf und im Sieg gewonnen hat, die er gewonnen hat im Ergreifen der leuchtenden Ziele und Inhalte des neuen Lebens der Wiedergeburt. Es ist kein Mann, der als Schreibtischtheologe schöne Theorien ersinnt, an denen dann die Gläubigen schließlich und endlich scheitern, weil sie über das Ziel und Maß eines menschlichen Lebens hinausgehen, sondern das ist ein Mann, der diese Konzepte des Glaubens in seinem Leben verwirklicht hat. Grundlage für seine Ermahnung, für sein gebietendes Wort, für seinen Befehl, für seine Paraklesis, seine Ermunterung, seine Ermutigung, ist seine eigene Christuserfahrung auf diesem Generalkurs der Liebe. Und das möchte ich einmal sagen. Wenn wir auf diesem Kurs der Liebe laufen, dann mag es auch in unserem Leben manchmal geringe oder größere Abwege geben und Irrwege und Umwege. aber wir werden schließlich und endlich durch alle Wirren und Nöte hindurch den Heimweg zu dem lebendigen Gott finden und erreichen, das Ziel des Glaubens erreichen, den Sieg im Glaubenskampf ergreifen, die Vollendung des ewigen Lebens erringen, den Siegeskranz der Gerechtigkeit erlangen. Alles entscheidend ist diese Liebe in unserem Leben. Paulus sagt, ich gebiete dir, ich befehle dir. Timotheus, der manchmal zaghafte, manchmal etwas depressive, manchmal etwas mutlose und ängstliche Gottesmann, wird vor Paulus hinzitiert. Und er hat jetzt in dieser feierlichen Stunde des Fahneneides und der nochmaligen Beschwörung stillzustehen. Nicht nur Auge in Auge mit Paulus, sondern Auge in Auge mit dem lebendigen Gott. Und Paulus sagt zu ihm, ich befehle dir, ich gebiete dir. Kann man das überhaupt? Ist das kein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, die wir in unseren westlichen Demokratien so hochschätzen, bis hin zur Selbstverwirklichung des Menschen in einem letzten, tiefsten Verderben, in einer Selbstzerstörung? Paulus sagt einmal, wir sind eines anderen geworden, des aus den Toten Auferstandenen. Und er sagt an anderer Stelle, ihr gehört nicht mehr euch selbst, sondern ihr gehört Christus Jesus, der euch erkauft hat durch sein Blut und der euch beschlagnahmt hat für seinen Gott und Vater als Könige und Priester. Nicht mehr Selbstverwirklichung des Menschen, es sei denn Selbstverwirklichung des Menschen in jenem ursprünglichen Sinne, des Adam Gottes, des Menschen Gottes auf dem Generalkurs der Liebe, erfüllt vom Heiligen Geist, erfüllt mit den Kräften des Wortes. Was für eine Verwirklichung! Ihr gehört nicht euch selbst. Und das ist die freiwillige Bindung, die wir immer wieder neu vollziehen dürfen und vollziehen sollten. Im Hebräerbrief steht einmal als ein Wort von den Vätern, sie sind ausgezogen aus ihrer Heimat in Zelten. Sie sind losgezogen im Blick auf das Vaterland, das Gott ihnen verheißen hat, und im Blick auf jene Stadt, deren Baumeister und Architekt der lebendige Gott selbst ist. Sie hätten Zeit genug gehabt, zurückzukehren. Auch wir hätten Zeit genug gehabt, zurückzukehren und umzukehren. Freiwillige Bindung. Dazu gehört Mut, dazu gehört Entschlossenheit, dazu gehört Wahrhaftigkeit, wenn wir Auge in Auge dem lebendigen Gott gegenübergestellt werden und seinem Sohne Jesus Christus. Ich habe mich gefreut, dass es hier im Text nach dem Griechischen heißt, statt vor Gott, ich gebiete dir vor Gott, eigentlich, ich gebiete dir Auge in Auge mit Gott. Und da werden nun zwei Dinge genannt, die für ein normales Glaubensleben außerordentlich wichtig sind. Das eine ist etwas Subjektives. Da sagt Paulus, du hast ja einmal bekannt, ein schönes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und aus anderen Stellen der beiden Briefe erfahren wir, dass dies geschehen ist vor der Gemeinde, dass die Ältesten der Gemeinde dabei waren und dass der Apostel Paulus mit den Ältesten zum Zwecke der Vermittlung einer Gnadengabe und Dienstausrüstung dem Timotheus, fürchte Gott, die Hände aufgelegt hat. Und er hat das Bekenntnis zu Jesus Christus festgemacht, deutlich, klar und offenbar, hörbar von vielen Zeugen. Das ist wichtig, dass wir das nicht nur hinter verschlossener Tür tun, nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern dass wir das auch einmal irgendwann in unserem Leben laut heraussagen, in der Gemeinde des lebendigen Gottes vor vielen Zeugen. Und das ist schließlich auch der Sinn der Glaubenstaufe. Der Sinn der Glaubenstaufe ist das Bekenntnis des Glaubens und der Nachfolge Jesu vor Menschen und vor Engeln. Die Absage gegenüber den Kräften, Fürstentümern und Gewaltigen dieses Kosmos. Das Absterben gegenüber jenen Mächten, das Lebendigwerden zusammen mit dem Christus in einer wunderbaren Geisteseinheit. Du hast einmal dieses schöne, gute, ideale Bekenntnis abgelegt. Haben wir das auch einmal? Das ist etwas Schönes. Und es gibt Geschwister und es gibt Brüder und Schwestern, die erzählen immer wieder von jenem schönen Tag vor 40, 50 oder 30 Jahren. Aber das genügt nicht. Damit jagt ihr unsere jungen Leute nur aus der Gemeinde heraus. Die sagen nämlich dann, wenn der nichts anderes zu sagen weiß als diese ollen Kamellen von vor 30 Jahren, und wenn er nichts zu sagen weiß von der Wirksamkeit des Geistes Gottes und des Sohnes Gottes in seinem Leben heute, dann soll er mal schön still sein. Aber es ist doch wichtig, du hast einmal dieses Bekenntnis abgelegt, bist die Bindung eingegangen in jene Nachfolge. Aber das genügt nicht. Es muss etwas Objektives hinzukommen. Eine Sache, die nicht erschüttert werden kann in den Krisen und Stürmen der Gefühle. Auch Gottesmänner kommen manchmal bis einer alleräußersten Grenze. Ich kenne einen gesegneten Gottesmann, der so zusammengebrochen ist in seiner leiblichen und psychischen Existenz, dass er zu zweifeln begann an den Grundlagen des Glaubens, nach Jahrzehnten der Evangelisation und eines gesegneten Dienstes. Wenn man dem jetzt gesagt hätte, denk doch einmal dran, was du früher vor 20 Jahren Wunderbares mit dem Herrn Jesus erlebt hast. Oder denk doch mal an diese wunderbare Freizeit mit dem Karl Geier. Was war das doch alles noch herrlich? Er hätte euch in die Wüste geschickt. So wie den Azazel. Aber dann kam sein Bruder, sein Mitbruder, der mit ihm lange Zeit an dem Evangelium gedient hat und hat ihm das ABC des Glaubens wiedergelehrt, von Jesus Christus, seiner Menschwerdung, der Versöhnung am Kreuz, seinem Tod und seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, die ja nichts anderes ist, dass er zur Rechten Gottes sitzt als der hohe Priester und uns tagtäglich, Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde, vor dem Vater vertritt. Und da kam dieser Bruder wieder zurecht. Wir müssen uns binden an die objektiven, unzerstörbaren Glaubensfundamente, die der Vater in Christus Jesus gelegt hat. So sehr ein persönliches Bekenntnis und so sehr persönliche Jesus-Erfahrungen für uns wichtig sind. Aber das andere ist wichtiger. Und deshalb aus der Jesus-Tradition des Apostels Paulus. Ihr habt recht gehört, Paulus hat auch eine Jesus-Tradition. Dieses Wort von dem schönen Bekenntnis, das Jesus Christus abgelegt hat vor Pilatus, vor Pontius Pilatus. Man hat in der Wüste Ägyptens einen kleinen Fetzen Papyrus gefunden. Er ist ungefähr so groß und die Wissenschaftler nennen ihn P52. Er stammt aus dem Jahre 110 und kommt damit in außerordentliche Nähe zur Urschrift des Johannesevangeliums. Und auf jenem kümmerlichen Fetzen, der viele Löcher hat im Text, steht dieses Bekenntnis Jesu vor Pilatus, nämlich Johannes 18, Vers 31 bis 33 und Vers 37 bis 38, Vorder- und Rückseite, der älteste Textzeuge des Neuen Testamentes überhaupt. Und da steht auch dann das wunderbare Wort Jesu, eine Antwort auf die Frage des Pilatus: Bist du ein König? Ja, ich bin es. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich von der Gotteswirklichkeit, von der Wahrheit Zeugnis ablege. Ein wunderbares, schönes, ideales Bekenntnis. Da werden wir hineingenommen in dieses Bekenntnis Jesu, denn auch wir sind dazu geboren, in der Wiedergeburt, dass wir von der Gotteswirklichkeit und Wahrheit Zeugnis geben. Wir werden heute Abend noch davon hören. Das schöne Bekenntnis, das Jesus abgelegt hat vor Pilatus. Paulus sagt einmal im Epheserbrief: Ich habe euch den Christus gelehrt. Die Vollendung des Wortes Gottes vom Himmel her durch den erhöhten Sohn, durch den Christus. Aber das, was ich euch und was alle Apostel euch da gelehrt haben, als Vollendung der Wahrheit, muss sich als Wahrheit immer wieder neu erweisen in dem Jesus. Und deshalb bindet Paulus hier das, was er sagt, auch an dem Jesus fest in seinem irdischen Leben und an dem schönen Bekenntnis, dass der Messias Jesus vor dem Vertreter des römischen Weltreiches abgelegt hat. Fahneneid und Beschwörung. Noch einmal, ich gebiete dir. Und nun das wunderbare Wort. Auge in Auge mit dem Gott, der das All ins Leben führt, der das All ins Leben zeugt. Das ist nun jene große, allergrößte Hoffnung des Heilsplanes Gottes und der Prophetie der Heiligen Schriften. An anderer Stelle in den Timotheusbriefen heißt es: Ich gebiete dir vor dem Messias Jesus, angesichts seiner baldigen Wiederkehr und Epiphanie und im Blick auf das kommende Reich, auf die kommende Königsherrschaft des Messias Jesus. Und in Kapitel 5, Vers 21 heißt es sogar: Ich gebiete dir vor den auserwählten Engeln. Hallo, Paulus, hast du dich da nicht vertan? Bist du da nicht auf eine falsche Linie gekommen? Nein, auch das gehört dazu. Vor Gott, vor dem lebendigen Gott, vor seinem Sohne Jesu Christi und vor seinem ganzen himmlischen Hofstaat, vor jenen Fürstentümern und Gewaltigen, denen wir die buntfarbige Weisheit Gottes verkündigen sollen und dürfen. Ich werde immer wieder erinnert bei diesen letzten Worten des Paulus an Timotheus, an jenen Abschied des Mose von seinem Nachfolger und treuen Diener Josua, Jehoshua, dem er vor dem ganzen Volke Israel die Hände aufstemmt, wie auf ein Opfertier. Und dann heißt es, dass er seine ganze Würde, seine ganze Kavod, seine ganze Herrlichkeit, die ganze Majestät seines Dienstes und Wesens auf Josua überträgt. Und da sagt er ihm nur ein Wort: Du, mein Sohn, mein Diener und Knecht, der du jetzt dieses große Volk Gottes führen sollst und übernimmst, sei mutig, sei getrost, sei tapfer, sei entschlossen. Und das ist genau das Gleiche, was wir hier in den Worten des Paulus an Timotheus finden. Ich möchte zum Schluss kommen. Der Zielblick der Ermahnung. Das, was in unseren Gemeinden meist in der Verkündigung vergessen wird, wenn wir davon reden, was wir alles sollen und dürfen und müssen, als Kinder Gottes, als Christen. Ich gebiete dir, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis hin zur Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi, bis hin zur Epiphanie, zur offenbaren und sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Da erhebt sich sofort die Frage: War Paulus etwa der Meinung, dass Timotheus noch die Wiederkunft Jesu erleben werde? Wenn wir den Text ganz wörtlich nehmen: Ich gebiete dir, du sollst den Generalkurs der Liebe ohne Flecken unsträflich bewahren bis hin zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Ganz gewiss war in den Aposteln Jesu Christi eine ganz starke Naherwartung der Wiederkehr Jesu lebendig. Aber in jener Zeit, als Paulus bereits um sein Sterben wusste, da wusste er auch um den weiteren Weg der Gemeinde. Nein, das hat einen anderen Sinn. Timotheus ist hier der Repräsentant der ganzen kommenden Gemeinde. sonderlich der endzeitlichen Gemeinde in ihren besonderen Bedrohungen, in ihren besonderen Anfechtungen und Versuchungen, in der Verwirrung der letzten Zeit. Und als Repräsentant der ganzen Gemeinde Gottes wird er angesprochen und noch einmal in diese Verpflichtung hineingestellt. Bewahre das Liebesgebot unsträflich bis hin zur Wiederkehr Jesu Christi. Timotheus heißt ja zu Deutsch, der, der Gott fürchtet. Und wir sind ja hoffentlich auch solche, die Gott fürchten. Nicht die Gott lieben, weil wir ihn fürchten, sondern die wir Gott fürchten, weil wir ihn lieben. Und dann kommt jeder große Hymnus in das wunderbare Wort. Diese Erscheinung und Wiederkehr Jesu wird zu seinem eigenen Termin, zu seinem eigenen Heilstermin zeigen, der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, außerhalb des erschaffenen Kosmos, in der unzugänglichen Realität Gottes und seines Geistes, den keiner der Menschen in der Vergangenheit gesehen hat, noch in der Gegenwart sehen kann. Wenn Menschen des alten Bundes Yahweh, Jehova geschaut haben und mit ihm redeten von Angesicht zu Angesicht, dann war es der Christus, der Repräsentant des Vaters, in dem der Name des Vaters war. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, so sei es. Das ist die Schwurformel, unter der der Soldat Jesu Christi vereidigt wird.